Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Handicap 54. Moin Markus.
Moin Chris. Ja, Handicap 54. Lang ist es her bei dir und bei mir sowieso schon ganz lange, weil als ich angefangen habe mit Golfspielen, gab es kein Handicap 54, sondern damals hat man Platzerlaubnis gemacht und danach gab es ein Handicap 36. Aber wir wollen ja auch mal darüber sprechen, wie kann ich mir denn überhaupt Handicap 54 erspielen? Was sollte ich vielleicht beachten? Wie kann ich vielleicht ganz gut drauf hin trainieren? Welche Dinge sind wichtig dabei? Und ja, da wollen wir einfach heute mal in Folge 220 drüber sprechen.
Und ich glaube, das Formale, das können wir relativ schnell abhaken, sondern wir konzentrieren uns vor allem heute darauf, was ich mitbringen muss, um das zu schaffen. Mhm. Wie ist es denn eigentlich? Also du hast gesagt, früher ist man ganz anders eingestiegen mit Handicap 36. Hört sich wahrscheinlich für viele unerreichbar an, wenn man heute dran denkt, wenn man irgendwie so einen Platzreifekurs macht. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht so viel drüber reden, wie es früher war, sondern wie es heute ist. Also wie ist denn der klassische Weg? Also fangen wir einfach mal wirklich an mit der Platzreife oder der Platzerlaubnis. Das ist ja erstmal die Grundlage, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir ein Handicap 54 zu erspielen.
Ja, so ist es ja bei uns in Deutschland noch, dass wir eine Platzerlaubnis machen müssen, um auf den Golfplatz überhaupt rauf zu dürfen. Und ja, da gibt es natürlich immer viele verschiedene Variationen, wie die einzelnen Golflehrer und Golfclubs diese Platzerlaubnis abhalten. Also ja, wir machen halt immer 6 Doppelstunden, was dann 12 Einheiten sind. Und dann haben wir noch mal 2 Stunden so eine Platzreifeabnahme, wo es uns aber in erster Linie nicht darum geht, jetzt irgendwelche Punkte zu erspielen oder 9 Löcher unbedingt gespielt werden müssen. Das haben wir vorher schon gemacht, weil wir vorher schon relativ oft mit den Leuten dann auf dem Platz waren, sondern uns geht es in der Prüfung oder Abnahme einfach darum, dass die Leute ja ihre Laufwege kennen, dass sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben, dass sie einige Regeln schon wissen und dass sie halt zügig über den Golfplatz kommen, weil auf Punkte achten ist irgendwo vielleicht zu viel Druck im ersten Moment, dann fallen vielleicht einige durch und man möchte die Leute ja schon zur Platzreife hinbringen, dass sie auf den Platz kommen, weil genügend Drucksituationen entstehen ja später dann sowieso noch, wenn man dann vielleicht sein erstes Turnier spielt oder mal die erste Privatrunde spielt. Man hat Leute hinter sich, deswegen versuchen wir es immer relativ entspannt anzugehen, was die Abnahme betrifft.
So, eigentlich kann man doch sagen, dass es bei der Platzreife vor allem um 3 Sachen geht. Das eine ist, dass ich, was du meintest, dass ich irgendwie spielerisch so über den Platz komme, dass das halbwegs flüssig ist von der Spielgeschwindigkeit. Das heißt, dass ich weiß irgendwie, wie man halbwegs einen Ball Richtung nach vorne bewegt. Das andere ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, ist der Aspekt Sicherheit, dass ich andere und mich selber nicht gefährde durch mein Verhalten. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass ich sorgsam mit dem Platz umgehe. Also Stichwort Etikette, Pitchmarken, Divots und so weiter. Also dass ich da den Platz nicht in einem schlechten Zustand hinterlasse.
Richtig, genau. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass ich ja Divots ausbessere, dass ich Pitchmarken ausbessere, dass ich meinen Bunker oder den Bunker, nicht meinen, sondern den Bunker hake, dass ich, keine Ahnung, den Mitspieler nicht blockiere, nicht störe, all solche Dinge, dass ich weiß, wo ich mein Trolley hinzustellen habe. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, wie wir finden, die wichtiger sind, als jetzt Punkte zu erspielen, weil das passiert ja sowieso dann noch in der Zukunft, aber die anderen Dinge sind wichtiger, damit es halt keine Streitereien gibt, damit man den Platz gut schont, all solche Dinge, ja, wo wir halt Wert drauf legen.
Dass sich selbst in Gefahr bringen, ist ja auch wirklich ein Punkt, den man gar nicht so unterschätzen darf. Ne? Also wenn man das erste Mal auf dem Golfplatz so ist und ja, man ist ja vielleicht auf der Driving Range, dann denkt man, ja, dann kann ich ja dann die Bälle holen, die ich jetzt gerade abgeschlagen habe. Ist keine gute Idee, weil das ist wirklich gefährlich, so einen Golfball abzubekommen. Also ja. Wie schnell fliegt so ein Ball?
Ja, es kommt halt immer drauf an, wer so einen Ball halt bewegt. Ne? Also boah, ja, jetzt müsste ich es umrechnen, aber das sind ja locker über 100 Meilen, selbst bei einem ganz kleinen, kurzgeschlagenen Ball. Also das geht ja hoch bis über 200 Meilen. Ich müsste es jetzt umrechnen, ich habe es nicht im Kopf. Kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Ich mache das jetzt mal.
Ja.
So 200 Meilen sind 320 Kilometer pro Stunde.
Ja, also sind 100 Meilen dann 150
160, ja.
km/h. Ja, das ist schon eine hohe Geschwindigkeit. Überleg mal, du fährst mit 160 über die Autobahn. Ja, ist schon Wahnsinn, was da für ein Druck dann auf so einem Golfball ist, ne?
Ja, also wahrscheinlich, wenn man gerade sich versucht, Handicap 54 zu erspielen, dann ist wahrscheinlich der eigene Ball nicht unbedingt der gefährlichste. Kann natürlich auch sein, ja. Also will ich jetzt nicht kleinreden. Aber wenn man da halt irgendwie wild über den Platz läuft, dann oder auf die andere Bahn, weil man denkt, ach ja, da gehe ich da mal rüber. Das sind, glaube ich, erstmal wirklich so die wichtigsten Punkte, dass man das irgendwie so halbwegs drauf hat. Du hast ja auch Organisation gesagt. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich irgendwie eine Orientierung auf dem Golfplatz habe und da nicht komplett unsicher bin. Und das ist dann eigentlich auch Sinn und Zweck eines solchen Platzreifekurses, dass ich mir da erstmal diese Information und das Wissen aneigne, das ich brauche, um mich sicher und auch schonend für den Golfplatz, ja, über den Platz zu bewegen. Und dafür haben wir ja tatsächlich auch einen Online-Kurs zusammengestellt. Das heißt, der Weg zur Platzreife, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Da wird eigentlich alles erklärt, was man für die Platzreife auch wissen sollte. Also erstmal grundlegend, um sich halt eben zu orientieren. Also das ist jetzt kein Online-Kurs, um online die Platzreife zu machen, sondern ist eine Vorbereitung. Und wenn man halt auch zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, vielleicht mit dem Golfen anzufangen und sich da erstmal schlau zu machen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich den Kurs anzuschauen. Aber selbst wenn man die Platzreife gemacht hat, ist es ja auch so, dass man viele Sachen ja sehr schnell auch vergisst. Ging mir zum Beispiel so, dass nach der Platzreife war ich dann zum ersten Mal dann auf dem Platz. Ja, und dann wusste ich dann einige Sachen dann halt auch nicht mehr. Ja, wie ist denn das? Es sind ja so viele Informationen am Anfang, dass man ja die Hälfte dann sofort wieder vergessen hat.
Ja.
Und die andere Hälfte hat man vielleicht gar nicht richtig aufgenommen.
Genau. Ich habe noch mal eben ganz kurz nebenbei gegoogelt und ich habe hier einen etwas älteren Artikel gefunden über Ballgeschwindigkeiten. Und es hat mal einer, Jason Zubek, hat mal versucht, einen Weltrekord aufzustellen und hat einen Ball geschlagen mit 204 Meilen. Das sind 328 km/h. Also, das ist schon heftig. Tiger hat es mal geschafft, auf 187 Meilen zu kommen. Das sind 300 km/h. Also da geht schon eine ganze Menge Druck von so einem Ball aus und den möchte man dann nicht unbedingt abkriegen. Das wäre nicht so ideal. Ja, das nochmal eben nebenbei. Aber man vergisst natürlich einige Dinge, das ist klar. Die muss man immer wieder zurückholen, sich immer wieder erarbeiten, sage ich mal. Deswegen sollte man auch bevor man ja, sein erstes Turnier spielt, sage ich mal, viel auf den Platz gehen, viel selbst ausprobieren, viel Erfahrung sammeln, auch mal mit Bekannten spielen oder mit Freunden oder auch mit Fremden, nicht unbedingt alleine, dass man einfach auch mal Laufwege lernt, dass man lernt mit anderen zu spielen, dass vielleicht auch andere einem ein wenig helfen, wenn man noch Fehler macht, dass man aber auch keine Angst davor hat, Fehler zu machen. Weil jeder Golfer macht ja auf dem Golfplatz irgendwo Fehler, das ist ganz normal. Und man muss halt auch über die Erfahrung lernt man ja auch wieder eine ganze Menge dazu. Und am Anfang vergisst man einfach Dinge, wenn man die ersten Male rausgeht, das ist normal, weil es vielleicht auch in der Platzreife, den Platzreifekursen zu viel Input ist, dann kann man nicht alles aufsaugen und dann muss man halt eine ganze Zeit erstmal spielen, bis man wieder alles drin hat.
Ich glaube, gerade am Anfang, da konzentriert man sich ja vor allem auf die Golfschwungtechnik. Also ging mir jedenfalls so, dass ich dann, ja, wie muss ich nochmal greifen und stehen und Ballposition und Standbreite und ausholen und höchster Punkt und hast du nicht gesehen. Und ja, ist halt natürlich nicht optimal, ja. Wenn man sich halt darauf fokussiert, dann geht natürlich vieles unter auf der Runde. Und du hast ja jetzt auch schon von Punkten gesprochen, um die es geht, weil die brauche ich ja letztendlich, um mir mein erstes Handicap zu erspielen, weil nach der Platzreife oder nach dem Platzreifekurs habe ich ja erstmal kein Handicap. Das war ja früher mal anders. Also ich hatte nach der Platzreife direkt Handicap 54 und
Ja.
du halt 36, ne?
Genau. Und jetzt hat man erstmal nur eine Platzerlaubnis. Also man darf auf den Golfplatz drauf und muss sich dann in einem Turnier oder einer RPR-Runde kann man sich dann sein Handicap erspielen.
Und erspielen bedeutet, dass ich auf dieser Runde eine gewisse Anzahl von Schlägen pro Bahn benötigen darf.
Genau, eine gewisse Anzahl an Schlägen pro Bahn benötigen darf. Das ist immer so ein bisschen das Schwierige natürlich. Es ist immer ein bisschen abhängig auch von der Schwierigkeit des Platzes, also wie der Platzstandard ist, wie ja diese ganzen CR- und Slope-Werte halt auch sind. Und das sollte man vielleicht vorher im Büro einfach mal erfragen, sich vielleicht auch mal eine Scorekarte geben lassen. Oder der Pro erklärt einem das oder der Bekannte, wie auch immer. Die simpelste Art und Weise, wie ich es immer mache, wenn ich jemand Neues habe, ist, dass ich ihn einfach auf Handicap 54 einstufe und dann immer sage, wenn du 3 Schläge pro Bahn mehr machst, also als das Paar vorgegeben, dann würdest du erstmal ganz simpel gerechnet 2 sogenannte Stableford-Punkte bekommen. Das ist jetzt der ganz einfache Weg. Im Turnier ist das dann immer noch ein bisschen anders aufgebaut. Da stehen dann auch noch Striche auf der Scorekarte dahinter. Da kommt es dann, wie gesagt, auf die Schwierigkeit des Platzes drauf an. Wie viele, ja, für welches Handicap man dann spielen würde sozusagen.
Ja, ich glaube, diese vereinfachte Version, die können wir jetzt erstmal stehen lassen, weil tatsächlich ist ja durch das World Handicap System, da kann man keine pauschale Antwort geben. Aber zur Orientierung finde ich das sehr, sehr gut, dass man halt auf den Platz guckt, was steht denn da für ein Paar auf der Bahn und dann halt plus 3 rechnen. Und wenn man das erreicht und das auf jeder Bahn, dann kann man im Durchschnitt davon ausgehen, dass man locker Handicap 54 erreicht hat.
Genau. Immer 3 draufpacken einfach, dann kriegt man die 2 Punkte. 9 mal 2 macht 18. Hochgerechnet auf 18 Löcher wären es 36 Punkte und dann hätte man Handicap 54, Entschuldigung.
Ach, genau, 54. Und das aber auch bitte vorher rechnen und nicht auf dem Platz. Ja, das ist erstmal nur so diese Orientierung, weil wenn man das erste Mal dann halt versucht, sich dieses Handicap zu erspielen und dann fängt man schon mal an, oh, wie viele Punkte hatte ich jetzt? Und dann wette ich, dass man gleich auf der ersten Bahn es nicht schaffen wird, diese 2 Punkte zu sammeln, ja, sondern da hat man dann halt vielleicht auf einem Paar 3 nicht 6 Schläge gebraucht, um die 2 Punkte zu kriegen, sondern 7 Schläge und dann gibt's nur einen Punkt und dann geht der Teufelskreis schon los. Dann denke ich, oh, auf der nächsten Bahn muss ich jetzt irgendwie einen Schlag wieder gut machen. Nee, so funktioniert's nicht. Ja, also das ist eine ganz, ganz blöde Herangehensweise. Also ich habe es auch so gemacht und deswegen kann ich da aus Erfahrung sprechen, dass das echt nicht schlau ist, sondern halt einfach wirklich spielen und dann gucken, was dabei rauskommt. Und wenn es dann halt am Ende nicht gereicht hat, na, dann hat man zumindest an Erfahrung gewonnen. Ja, man muss nicht sofort bei der ersten Runde, bei der man richtig die Punkte zählt und unter Druck spielt, dieses Ergebnis spielen. Ja, da wird man auch nicht, also man startet dann auch nicht mit Handicap 60 oder so. Ja, da kann man sich nichts kaputt machen, wenn man halt mal mehr gebraucht hat. Ja, das wirklich als Üben ansehen. Und da ist ja auch jeder ganz individuell, was so die Nervosität betrifft. Ne? Also du hast ja davon gesprochen, Turnier ist das eine. Und das andere ist ja aber auch, dass ich so eine Privatrunde ja auch registrieren kann, dass ich da jemanden habe, der mich zählt.
Genau, so eine sogenannte RPR-Runde. Die hieß früher EDS, Extra Day Score Runde. Und jetzt kann ich ja auch mit meinem Lebenspartner, mit meiner Frau, mit meinem Ehemann, mit Freunden, mit wem auch immer, außer mit dem Pro, auf den Platz gehen, muss das natürlich vorher anmelden und dann kriege ich eine fertige Scorekarte mit meinen Vorgaben, also mit den Strichen hinter den Pars auf dem Platz und kann dann halt spielen und dann kann ich nach 9 Löchern, ich kann auch 18 Löcher spielen, kann ich natürlich sehen, wie gut ich gespielt habe, ob ich mich verbessert habe oder nicht. Ich muss sie allerdings abgeben, das heißt, ich kann mich theoretisch auch, kommt immer auf den Handicap-Bereich dann natürlich später an, da sind wir aber weit von entfernt, also wenn ich jetzt Handicap 54 spielen will, kann ich mich ja nicht verschlechtern, ich kann mich halt nur verbessern in der Handicap-Klasse. Deswegen sollte man das auch ruhig mal häufiger machen, um einfach Erfahrung zu sammeln, um zu lernen, mit diesem Druck umzugehen, um Punkte zu erspielen, um zu lernen, in einer Art Turnierbedingungen zu spielen unter den ja, richtigen Regeln, also wie man sie normalerweise anwendet oder den, ja, Regeln, wie sie halt auch beim Golf sein sollten. Und ich finde, das ist ein ganz guter Lernprozess, gerade für, ja, für diese Handicap-Klasse.
Eine Anmerkung noch zum Zähler. Also die Person, die einen zählt, braucht selber halt ein Handicap. Also wenn man jetzt irgendwie mit dem Partner, der Partnerin zusammen den Platzreifekurs gemacht hat, dann geht das halt nicht mit dem gegenseitig Zählen. Da muss schon jemand dabei sein als Zähler, der ein Handicap hat, und teilweise am besten auch informieren im Clubhaus, weil da kann es manchmal auch so Regelungen geben, dass auch ein gewisses Handicap vorhanden sein muss. Ist aber sehr unterschiedlich, sicherlich auch nochmal Österreich, Schweiz, weiß ich gar nicht, wie da die Regelungen sind. Deshalb am besten einfach informieren, und ich glaube, was man halt mitnehmen kann, ist, dass es halt unterschiedliche Arten gibt, sein erstes Handicap zu erspielen, also entweder im Turnier oder halt eben ein bisschen privater, ja, bei dieser registrierten Privatrunde. Das ist wahrscheinlich für alle gut, die sagen, oh, so ein Turnier, das ist mir zu viel Druck, da fühle ich mich unwohl. Würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, das zu machen. Kostet je nach Club dann ein paar Euro extra dann die Runde, dass das dann halt gezählt wird. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal zum Üben auf jeden Fall mal zu machen. Also wirklich unter Anwendung der Regeln da jemanden zu haben, ja, der dann halt wirklich einzählt, und dass man dann nicht so, ja, da mache ich einen Mulligan und so weiter, sondern dass man wirklich mal unter richtigen Bedingungen eine Golfrunde spielt. Da sammelt man halt auch eine ganze Menge Erfahrung.
Ja, also ich würde sowieso immer, auch wenn ich jetzt diese Runde nicht anmelde und jetzt nicht wegen einem Handicap spiele, oder für ein Handicap, würde ich sowieso eher raten, bei den meisten Runden mal so ein bisschen anzufangen, schon so eine Art Druck aufzubauen, so ein bisschen zu zocken, zum Beispiel mal mit Leuten, mit denen ich im Platzreifekurs war, einfach mal ein bisschen zocken, vielleicht um das Getränk nach der Runde, mal die Schläge schon mal aufschreiben, vielleicht auch schon mal anfangen, nicht nur Schläge aufzuschreiben, sondern auch die Punkte, um Erfahrung zu sammeln mit dem Rechnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was muss ich spielen, damit ich halt Handicap 54 mir erspielen kann oder vielleicht sogar besser beim ersten Turnier. Weiß nicht, kann ja auch besser werden oder sein. Das sind so Kleinigkeiten, die, glaube ich, ganz gut helfen können, dann tatsächlich auch bei den ersten RPR-Runden oder bei den ersten Turnierrunden, offiziellen Turnierrunden auch bestehen zu können. Weil da brauchen viele Leute, ist so meine Erfahrung, doch immer relativ lange, um Erfahrung zu sammeln, weil sie einfach vorher nur gespielt haben, sich nur hingestellt haben, draufgehauen haben, keine Gedanken gemacht haben über das Zählen, keine Gedanken über die Regeln gemacht haben, sich noch nicht so richtig damit beschäftigt haben. Und je häufiger man spielt und je häufiger man auch unter einer Art Turnierbedingungen spielt, umso schneller trainiert man das Ganze ja. Und das soll jetzt kein Druck sein, der da aufgebaut werden soll, also von meiner Seite aus. Es ist einfach nur meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass die Leute, die wenig spielen oder die einfach nur sagen, ja, ich stelle mich mal hin und hau mal drauf, die haben halt keine Erfahrung, die sind irgendwann frustriert, Freude lässt nach, und wenn sie dann mal ein Turnier spielen, dann, ja, wissen sie noch nicht so viel wie andere, die häufiger mit anderen Personen spielen, vielleicht auch da mal ein bisschen zocken und so weiter. Deswegen halte ich das für eine ganz gute Sache.
Vor allem aufschreiben, also wirklich genau, eine Scorekarte mitnehmen. Und ich habe vorhin den Mulligan erwähnt, das bedeutet, schlag einen Ball ins Aus, noch einen ins Aus und sag, ja, ich spiele jetzt hier den dritten und zähle die halt gar nicht. Ja, die Schläge, die vorher zum Beispiel im Aus waren. Ja, und dann sage ich, ja, ich habe hier eine 4 gebraucht auf dem Platz, ja, obwohl vorher 2 im Aus waren. Geht nicht. Ja, also kann man natürlich machen, wenn man einfach so spielt und sagt, ja, ich sehe das eher so als Platztraining an, aber das hat wirklich nichts damit zu tun, was dann halt wirklich auf dem Golfplatz passiert. Also, ich meine, wenn ich halt so unterwegs bin auf einer, ja, Spaßrunde, manchmal kommt es dann auch vor, dass ich sage, ja komm, den schlage ich jetzt hier nochmal den Ball, ja, weil ich da einen Trainingseffekt auch irgendwie haben will oder halt nochmal gucken will, dann Fehler zu korrigieren oder da habe ich mich taktisch, habe ich mich blöd verhalten, und dann halt nochmal zu gucken, wie hätte ich den eigentlich spielen müssen. Ja, alles gut und schön, aber es ist halt auch wirklich wichtig, mal eine komplette Runde, sage ich mal, streng nach Regeln zu spielen. Ja, also halt auch wirklich zu versuchen, die Regeln anzuwenden. Weil das ist ja dann auch das, was diese Unsicherheit ausmacht. Ja, wenn der Ball dann zum ersten Mal im Wasser ist und ich vorher noch nie gedroppt habe auf dem Platz, weil ich dann immer, ich mach noch mal, dann wird es halt wirklich haarig auf der Runde, auf der es dann halt um das erste Handicap geht. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das anzuwenden und dann vielleicht auch mal mit Leuten zu spielen, die da ein bisschen Erfahrung haben, schon ein Handicap haben und dann halt auch zu sagen, vielleicht kannst du mir da mal helfen und mich unterstützen, das dann halt auch anzuwenden. Ja, also, weil das sind, glaube ich, die Erfahrungen, die man braucht, dann auch auf dem Platz. Und je schneller man die sammelt, desto besser. Also wenn man das dann halt wirklich zum ersten Mal diese Erfahrung dann im Turnier sammelt, ist dann halt ein bisschen spät. Und da stellt sich eigentlich für mich so die Frage an dich, Markus. Was würdest denn du sagen, wann sollte man das in Angriff nehmen? Also sollte man 2 Jahre trainieren, bevor man zum ersten Mal dann versucht, sein Handicap zu erspielen? Oder ab wann ist man eigentlich bereit für den ersten Versuch?
Das ist eine gute, aber auch eine schwierige Frage. Ich habe in den letzten 2002, in den letzten 22 Jahren habe ich, glaube ich, in den Platzreifekursen, ich weiß nicht, wie viele ich durch die Platzreife gebracht habe, aber viele haben Angst gehabt, nach 3-4 Monaten, sage ich jetzt mal, oder 5 Monaten überhaupt mit anderen zu spielen. Die hatten da am Anfang sich nur mit ihren Leuten aus der Gruppe verabredet, aus der Platzreifegruppe, sind mit denen spielen gegangen. Dann haben sie mal gesagt, Mensch, ich habe immer so Angst, mit anderen zu spielen, was kann ich denn tun? Und dann ist meine Antwort immer nur, dann trag dich doch zu anderen ein bei den Startzeiten oder stell dich einfach hin und warte, bis jemand kommt und spiel mit denen. Ich meine, das ist jetzt ja nichts Schlimmes, weil jeder hat ja mal angefangen mit Golfspielen. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, oh geil, wann ist das erste Turnier? Wann kann ich das erste Mal mit anderen spielen? Mich stört das überhaupt nicht, wenn Fremde dabei sind. Ich finde es sogar super, weil dann kann ich von denen vielleicht auch noch was lernen. Ja, finde vielleicht neue Spielpartner, finde vielleicht neue Leute, mit denen ich, keine Ahnung, irgendwann später mal in Golfurlaub fahre, mit denen ich mich für ein Turnier zusammen verabrede, ein Vierer oder sowas. Also die Leute sind da alle unterschiedlich. Ich persönlich würde immer sagen, also im ersten Jahr nach der Platzreife sollte man auf jeden Fall schon mal 3, 4, 5 Turniere gespielt haben. Und wenn man sich nicht verbessert, ist es ja nichts Schlimmes. Und wenn man seine Handicap 54 noch nicht erspielt hat, ist es ja auch noch nichts Schlimmes. Es muss einem ja auch nicht unangenehm sein, wenn man den Ball noch nicht so gut trifft. Viel schlimmer finde ich es, wenn man nicht organisiert ist, wenn man nicht weiß, wo man hinlaufen soll, wenn man die Regeln nicht so einigermaßen kennt. Solche Dinge finde ich viel, viel schlimmer, als den Ball nicht zu treffen. Weil jeder Golfer hat mal einen schlechten Tag. Also ich bin immer dafür, direkt loszustürmen, Erfahrung zu sammeln, spielen, Handicap haben oder nicht haben, kommt halt immer drauf an. Es dauert manchmal dauert es nicht so lange. Es ist immer unterschiedlich. Also die Frage so pauschal zu beantworten, ist sehr schwer.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Klar, du hast es ja gesagt, ist total typabhängig. Ne, da gibt es welche, die haben da gar keine Hemmung und legen direkt los und andere sind da ein bisschen verhalten. Ne? Da gehöre ich auch dazu. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, um mein erstes Turnier zu spielen. Ob es 3 oder 4 Jahre waren, weiß ich nicht. 3 vielleicht?
Ich kann dir sagen, wie lange es bei mir gedauert hat, aber ja.
Ja, wie lange denn? Sofort ein Turnier gespielt.
Ja. Ja, das war das Coole damals noch. Das ist das, was ich heute so ein bisschen vermisse. Wir sind damals, habe ich meine Platzerlaubnis mit einem Freund von meinen Eltern gemacht. So, der ist mit mir losgegangen und hat einfach gezählt, ohne dass ich es wusste. Und dann hatte ich halt meine Platzerlaubnis. Und dann hat der gesagt, pass auf, da gibt es dann in nächste Woche gibt es dann ein Flaggenwettspiel. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich meine, ich war 9. Und dann habe ich mich hingestellt, habe mich eingetragen, habe mich dann auf den Abschlag gestellt, hatte keine Ahnung, was ich tue, wirklich keine Ahnung. Habe meine Schläger genommen, habe eine Flagge gekriegt, so eine kleine Plastikflagge oder Papierflagge, bin dann losgerannt und mir wurde vorher gesagt, ja, wenn du deine Schläge aufgebraucht hast, dann steckst du die Fahne rein und dann gucken wir, wie weit du gekommen bist. Und der Platz hier in der Fahr bei uns im Club zur Fahr ist ein 9-Loch-Platz und damals hatte der Paar 72, es gab ja auch nur dieses 10-Spiel, also ich hatte 72 plus 36 macht 108, wenn ich richtig gerechnet habe. Und diese 108 Schläge hatte ich dann irgendwann aufgebraucht. So, aber erst an Loch 20, glaube ich, oder 21. Das heißt, ich hatte mir dann mein erstes Handicap darüber erspielt. Und das war total entspannt, total cool, ohne großen Druck. Ja, vielleicht auch, weil ich so klein war und jung war, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe. Aber das fand ich damals eine coole Sache mit diesem Flaggenwettspiel. Vermisse ich heute, ehrlich gesagt. Solche lockeren Spielchen.
Klingt total cool. Also ich glaube, wir haben gar nicht die Zeit, das zu vertiefen, obwohl mich das wirklich interessiert, was das für ein Spielmodus ist, weil kenne ich gar nicht. Soll ich dir mal von meinem ersten Turnier berichten?
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Auf jeden
Fall. Also ich habe mich dann entschlossen, mich da dann mal anzumelden für ein 9-Loch-Turnier. Und ich hatte ja schon Handicap 54 gehabt. Also ich musste mir das ja gar nicht erspielen. Und ich bin dann im letzten Flight gestartet, weil wurde ja, glaube ich, dann auch so, ja auch typisch, ne, dass dann so nach Spielstärken dann auch so ein bisschen sortiert wird. Und war halt im letzten Flight und ich habe für die 9 Loch 4 Stunden gebraucht, was aber nicht daran lag, dass ich so langsam war, sondern ich habe teilweise an einigen Bahnen 20 Minuten gewartet.
Warum?
Ja, weil es sich gestaut hat.
Ja, aber, ja, okay. Okay, sage ich jetzt nichts weiter zu.
Du hast ja auch schon mal erzählt, dass irgendwie welche beim Kanonenstart 2 Stunden nach dir im Club
sind. Ja, deswegen sage ich da auch nichts mehr zu.
Ja, eben.
Ja.
Ja. Und das war dann wirklich so, dass ich das 9. Loch, da ist schon die Sonne untergegangen. Also ich habe ins Dunkle geschlagen und ich habe wirklich durch Zufall dann noch meinen Ball irgendwie am Vorgrün gefunden. Und hätte ich den nicht gefunden, hätte ich dann auch nicht mein Handicap verbessert. Also ich hatte genug Punkte gesammelt, so, aber ich hatte auch gedacht, so auf Turniere habe ich erstmal keinen Bock mehr.
Und dann, wie lange hat es dann bis zum nächsten Turnier gedauert?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay.
Ich glaube, ich habe dann tatsächlich dann relativ zügig eins danach noch gespielt. Also obwohl ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, war natürlich so, keine Ahnung, ich habe da ja ein paar Punkte gesammelt und habe dann Preis gewonnen und so. Dachte ich, ja, ist ganz cool, will ich dann gleich nochmal versuchen. Ich glaube, das war dann aber auch eine Katastrophe, da habe ich mich dann nicht verbessert beim zweiten Turnier. Und dann, ich glaube, dann habe ich es eine Weile sein lassen, weil das hat auch so ewig gedauert. Dann dachte ich, das macht ja gar keinen Spaß. Und das war dann tatsächlich etwas, dass es schon sehr unterschiedlich ist von Club zu Club, wie so ein Turnier auch organisiert ist, wie das abläuft. Und ja, gibt es schon große Unterschiede von der Spielgeschwindigkeit.
Ja, ich war ja auf Mallorca mit einer Gruppe und ich muss sagen, das war richtig, richtig geil, kurz zur Spielgeschwindigkeit. Die waren so flott unterwegs, wir haben nicht einmal länger als 4 Stunden 15 für 18 gebraucht. Im Dreier und teilweise im Vierer, weil ich ja mitgespielt habe. Also es waren 3 Dreier und ich habe mich dann immer zurückfallen lassen und dann waren wir halt immer ein Vierer-Flight. Und das war echt super, das hat richtig Bock gebracht.
Aber überleg mal, 4 Stunden für 9 Loch. Was ist denn das?
Das ist Wahnsinn.
Also Wahnsinn. Ich war so kalt dann auch, ne? Also so, und ich glaube, das ist ja dann halt auch so ein bisschen, wenn du halt schon vorher so ein bisschen, boah, ich traue mich nicht so ganz und dann ist das halt auch nicht so toll. Ja, deswegen würde ich tatsächlich, also wenn man da so ein bisschen Unbehagen hat, würde ich auf jeden Fall die registrierte Privatrunde empfehlen. Ja. Das halt mal auszuprobieren und anzugehen und darüber dann die Erfahrungen zu sammeln. Weil da kann man ja dann auch eine Startzeit aussuchen, wo dann vielleicht nicht so viel los ist auf dem Golfplatz. Und dann geht das halt auch ganz gut. Ja, dann kann man sich halt auch da so ein bisschen drauf fokussieren. Und ja, hat dann vielleicht ein bisschen mehr Freude, als ich das jetzt so bei meinen ersten Turnieren hatte.
Ja. Ja. Ja, aber lass uns noch mal eben ganz kurz, bevor das hier alles noch weiter ausartet, was Zeiten betrifft und so weiter, hätte ich ganz kurz noch mal eine Idee, was so das eigene Training auf oder die eigene Vorbereitung, Trainingsvorbereitung auf ein Turnier halt oder wie sie sein sollte. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man zwei Bereiche in seinem Spiel grundsätzlich immer in sein Training integriert. Das ist einmal der Driver und natürlich kurzes Spiel. Putten, Chippen, Pitchen, Bunker, ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Und nicht da auch, was wir oft schon gesagt haben, einfach immer hinstellen und draufhauen. Natürlich geht es am Anfang auch darum, die Technik sich zu erarbeiten, da besser zu werden, bessere Ballkontakte zu erzielen. Aber nochmal, wenn wir jetzt ans Turnier denken, ist es nicht wichtig, den Ball schön zu treffen. Das entwickelt sich mit der Zeit. Je besser man spielt, umso besser trifft man auch den Ball. Je mehr man trainiert, umso bessere Ballkontakte hat man, ganz klar. Und ganz wichtig finde ich bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, also was das Training betrifft, dass man sich auch Situationstrainings-Sessions einbaut. Also auch mal beim Putten versucht, aus verschiedenen Distanzen nur zwei Putts zu machen, dass man beim Chippen versucht, den Ball so ranzuspielen, dass man danach maximal zwei Putts braucht oder auch vom Pitch her, ja, dass man da viel, viel mehr drauf achtet, auf solche Dinge, gar nicht unbedingt immer so den Perfektionismus im Treffmoment haben will oder in der Richtung, wie gesagt, das entwickelt sich, sondern viel mehr auf Situationen eingeht, die man vielleicht durch seine 3, 4, 5 Runden, die man schon mal hatte auf dem Platz, erfahren hat oder man geht mal mit dem Trainer los und sagt, Mensch, ich würde gerne mal verschiedene Situationen einfach mal trainieren. Ich würde auch ganz gerne mal probieren, 9 Löcher ums Grün herum aufzubauen oder mir Situationen zu nehmen und versuche aus jeder Situation 3 bis maximal 4 Schläge zu brauchen. Jetzt, wenn wir über den Handicap-Bereich sprechen, das ist ganz wichtig, um halt auch auf dem Platz bestehen zu können und um aber auch mit Selbstvertrauen auf den Platz zu gehen. Ja, auch ich treffe nicht jeden Ball in der Mitte, auch du triffst nicht jeden Ball in der Mitte, das ist einfach so, das ist ganz normal, aber man muss dann auf diese Situation, die daraus entstehen, aus dem schlechten oder guten Schlag, auf die muss man reagieren und dafür ist es wichtig, das auch auf der Driving Range mal zu trainieren. Und natürlich haben wir auch schon ein paar Folgen gehabt, Routine, 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 das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür.
Routine, die entsteht ja dann halt auch eben dann, wenn man Situationen trainiert, ja, weil vielleicht eine kurze Erläuterung dazu. Ich würde aber auch noch in der Podcast-Beschreibung zu diesem situativen Training ein Video von dir verlinken. Das geht eigentlich halt nur darum, dass man im Training, also im Kurzspiel, das Loch zu Ende spielt. Also, dass man halt nicht 20 Chips von der gleichen Stelle macht, sondern man spielt von einer Stelle einen Chip, nimmt dann den Putter und puttet auch den Ball dann zu Ende und zählt dann auch die Schläge. Dann sucht man sich eine andere Stelle und macht das halt auch wieder. Und genau dadurch entsteht die Routine, weil ich halt jeden Schlag ernst nehme. Und wenn ich halt den Chip toppe, dann muss ich vielleicht noch einen Chip von woanders spielen und nehme mir nicht einfach den nächsten Ball und spiele den von der gleichen Stelle und freue mich, oh ja, der dritte Chip hat jetzt gut geklappt und habe ein gutes Gefühl, ja, was ich dann mitnehme, aber eigentlich habe ich noch ein Problem, ja, und das hat ja dann auch so ein bisschen was mit der Erwartungshaltung zu tun und es ist auch so ein bisschen wie auf dem Platz mit den Mulligans, ja, sondern, also, ne, dass man halt so, die ignoriert die schlechten Schläge, sondern dass man halt auch lernt, schlechte Schläge weiterzuspielen oder nach schlechten Schlägen weiterzuspielen, das trainiert ja auch die Routine. Klar. Ja, wenn ich halt sonst zum ersten Mal dann auf dem Platz bin und denke, oh was, jetzt muss ich den weiterspielen, oh wo liegt denn der da und dann ärgere ich mich. Wenn ich mich da so ein bisschen im Training schon dran gewöhne, dann fällt mir das natürlich auf dem Platz dann halt auch viel leichter.
Ja.
So und jetzt noch zur Frage. Du hast gesagt, du würdest auf jeden Fall den Driver trainieren und es gibt ja ganz, ganz viele Anfänger, die haben gar keinen Driver am Anfang. Würdest du da empfehlen, auf jeden Fall einen Driver zu kaufen oder wäre das auch eine Option zu sagen, ja, die Abschläge mache ich halt erstmal nur mit dem Eisen?
Auf jeden Fall den Driver kaufen. Auf jeden Fall kaufen, ja klar, warum nicht? Ich meine, man will natürlich immer die Eisen gut spielen, man will mit den Eisen gut nach vorne kommen, gar keine Frage, aber der Driver ist natürlich ein Schläger, der nochmal eine ganz andere Dimension entwickeln kann auf dem Golfplatz, weil er ist sehr groß, man trifft den Ball einfach viel, viel besser, viel satter. Der Ball rollt auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke nach vorne, selbst wenn er nicht gut getroffen ist. Und ja, man kann auch nicht vorbeischlagen. Und das Schöne ist, man spielt ihn halt von diesem hohen Tee. Man
kann nicht vorbeischlagen.
Ja, weil er so eine große Schlagfläche hat, ist doch so.
Kann man schon.
Ja, aber ja, sehr, sehr, sehr selten. Ja. Und er liegt halt auf dem schönen hohen Tee, man braucht sich nur hinstellen und draufhauen. Also definitiv, Driver gehört ins Golfbag. Ganz klar.
Ja, also mir ist es auch schon öfter passiert, nicht den Ball mit dem Driver so richtig zu treffen, da dran vorbeizuschlagen, den Ball zu unterschlagen, was auch immer, was dann halt dazu geführt hat, dass ich dann meinte, ja, dann konzentriere ich mich mal auf die Eisen. Und rückblickend betrachtend würde ich das auf jeden Fall als Fehler sehen. Ja, also wirklich an den Driver gewöhnen, an ihm festhalten. Und wenn es halt Probleme gibt, ja, dann ist es ja ein Anlass, da vielleicht dann nochmal an der Technik zu arbeiten, an der Stelle, weil meistens sind es ja dann halt irgendwelche Fehler, die sich dann halt eingeschlichen haben. Aber auf jeden Fall so ein Standardschlagrepertoire zu haben, ja, und wirklich vom Tee mit dem Driver, dass man das irgendwie hinbekommt mit dem Eisen vom Boden und kurzes Spiel, ja, dann kommt man schon ganz gut über den Platz.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Aber das halt dann auch wirklich im Repertoire haben und ja, nicht zu sagen, naja, Eisen vom Boden reicht. Also das war dann bei mir so ein bisschen der Fehler, dass ich dann irgendwann den Driver weggepackt habe. Und mein Spiel hat sich jetzt so sehr verbessert, seitdem ich wieder gesagt habe, nee, okay, ich muss das jetzt mal angehen, ja, das ja. Thema. Das kann nicht sein, dass ich den immer dann im Kofferraum liegen lasse. Dann eher Geschwindigkeit rausnehmen beim Driver. Das war, glaube ich, immer so mein Fehler, dass ich da immer zu viel wollte, sondern halt einfach dann ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Das ist so der Tipp, den ich mitgeben würde. Falls man mit dem Driver jetzt nicht warm wird und die Bälle nicht trifft, einfach mal halb ausholen, Tempo runter und dann trifft man die auch. Ja, das ist ja immer nur, wenn man halt irgendwie diesen Längenrekord aufstellen will, dass man dann vorbeischlägt. Ja,
oder mein Buch kaufen.
Ja, oder dein Buch kaufen. Das verlinke ich auch nochmal
nach. Habe ich es extra leise gesagt.
Kannst auch laut sagen.
Okay, also oder mein Buch kaufen, ja. Kein Problem. Ja, Driver, los geht's.
Fassen wir einmal zusammen. Was sollte ich machen? Ich sollte mir ein Standard-Schlagrepertoire erarbeiten. Das haben wir gerade drüber gesprochen und geht am besten darüber, dass ich situativ trainiere. Das heißt, wenn ich auf der Range die Langschläge spiele, eine Bahn vorstellen, Ziele suchen, nicht immer mit dem gleichen Schläger, sondern halt wirklich abwechselnde Ziele, unterschiedliche Distanzen, unterschiedliche Schläger, dass ich da eine Routine bekomme und halt auch lerne, mich nicht an der Matte auszurichten. Zielen, ganz, ganz wichtig, ja, ausrichten. Das halt wirklich auch vielleicht mit Sticks zu kontrollieren, ja, auf den Boden legen, packen wir auch noch mal ein Video dazu, wie man das macht. Mhm. Und im kurzen Spiel wirklich die mit einem Ball zu Ende spielen. Also nicht von der gleichen Stelle 5-mal schlagen oder 20-mal oder mit 3 Bällen auf dem Grün hintereinander putten, sondern zu Ende spielen, bis der Ball im Loch ist, damit man darüber die Routine bekommt. Und wenn man das regelmäßig macht und sich dann halt zutraut, mal das auch auf dem Platz dann anzuwenden und man sieht auch, da gewinnt man jetzt eine gewisse Sicherheit, dann so schnell wie möglich für ein Turnier oder für eine registrierte Privatrunde anmelden und sein Glück versuchen. Und wenn es halt beim ersten Mal nicht klappt, dann nächste Woche gleich nochmal einen Angriff nehmen.
Genau. Keine Scheu haben, keine Angst haben. Los geht's. Ab auf dem Platz, Turniere spielen, RPR-Runden spielen, ja. Dann kann es nur gut werden.
Und zum Abschluss vielleicht noch in die Podcast-Beschreibung packen wir auch noch den Link zur Golfstunde-App, weil wenn man sich da kostenlos registriert, bekommt man zum einen den Kurs Der Weg zur Platzreife, aber auch vom Frank Adamowitz Gutes Golf mit grundlegenden Trainingstipps, über die wir auch gerade zum großen Teil gesprochen haben. Und ich glaube, wenn man das einfach so zur Orientierung für einen Einstieg nimmt, dann klappt das sehr, sehr schnell mit dem Erspielen des ersten Handicaps.
Sehr, genau. Da sind viele gute Tipps drin, die beachten, auf den Platz gehen, viel Freude dabei haben und dann, ja, kann das auch schnell gehen mit dem Handicap.
Und worüber reden wir denn dann in der nächsten Folge?
Da haben wir mal wieder eine Regelfolge und da reden wir darüber, wofür es denn straflose Erleichterung gibt. Es gibt auch Regeln, wofür man keine Strafe bekommt.
Das klingt gut. Also da gehört auf jeden Fall nicht der besagte Mulligan dazu, wenn der Ball im Aus ist, sondern es gibt tatsächlich Situationen, ja, wo man straffrei sich einen Vorteil verschaffen kann.
Ja, genau. Auch spannend, mal zu wissen, wofür kriege ich keine Strafschläge.
Und darüber reden wir dann nächste Woche.
Ich freue mich drauf, wie immer, auf nächste Woche.
Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.